Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Willkommen, guten Morgen zusammen. Heute sind wir wieder selber gespannt, wie die Flitzebögen, wer es auf die Longlist des diesjährigen Deutschen Buchpreises geschafft hat. Seit einigen Minuten ist sie veröffentlicht und wir schauen sie uns an. Und jetzt sind Stefanie von Oppen und Carsten Huck aus unserer Lesart-Redaktion ins Studio geeilt. In der Hand die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2024. Hallo zusammen.
Ja, hallo, guten Morgen. Hallo.
106 Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben 180 Romane dieses Jahr eingereicht für diesen mittlerweile ja prestige- wie umsatzträchtigsten Literaturpreis. 20 Titel stehen jetzt auf dieser Vorwahlliste. Stefanie, hattest du überhaupt schon Zeit, sich alle anzuschauen?
Ja, leider viel zu wenig. Also ich habe einen ersten Blick geworfen und ich war sehr erleichtert, dass ich doch einige Bücher kenne. Das war meine größte Sorge, dass ich plötzlich da völlig blank stehe.
Es ist beim Deutschen Buchpreis ja meistens eine Mischung von prominenten, schon bekannten Autoren und dann aber auch Newcomern. Überraschung, wer steht denn da dieses Jahr so alles drauf, Carsten?
Ja, es ist tatsächlich diese Mischung und es ist eine sehr kraftvolle Mischung, habe ich das Gefühl. Also es sind Namen wie Iris Wolf zum Beispiel steht da drauf, Michael Köhlmeier, ein wirklich ausgezeichneter, langjähriger Erzähler, Nora Bosson ist mit drauf, aber es sind dann auch zum Beispiel Namen wie Timon Karl Kaleta, der mit seinem zweiten Roman Heilung jetzt auf dieser Liste steht, ein jüngerer Autor, der 2021 in Klagenfurt den Dreisat-Preis für seinen Debütroman bekommen hat. Das ist, finde ich, dann auch eine schöne Mischung. Maren Kames, die als Lyrikerin sich einen Namen gemacht hat, die den Verlag gewechselt hat, jetzt mit ihrem Surkamp-Titel zum ersten Mal auf dieser Liste steht. Es ist jemand wie Clemens Meyer natürlich, also auch ein erzählerisches Schwergewicht, was wir hier auf dieser Liste finden. Ich habe das Gefühl, eine tolle Mischung eigentlich.
Wir wollen auf ein paar genauer schauen, die wir auch kennen, Stefanie. Ne? Etliche von den Autoren, Autorinnen waren schon bei uns zu Gast, wir haben sie rezensiert, du hast vieles gelesen. Was ist dir, ja, liegt dir besonders so am Herzen?
Ja, ich habe mich sehr gefreut zum Beispiel, dass Ronja Othmann mit ihrem Buch 74 nominiert ist für den Buchpreis. Die hat ja dieser Roman, da geht es um die Geschichte der Jesiden. Sie ist ja selber Jesidin und genau 10 Jahre nach diesem schlimmen Völkermord im Sinjar-Gebirge kommt dieser Roman heraus und sie ist in den letzten Jahren dorthin gereist und hat sich unheimlich intensiv mit den Nachwirkungen und überhaupt mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat einen unglaublich sensiblen Roman geschrieben, in dem sie sich immer wieder tastend sprachlich an den Inhalt begibt. Also da habe ich mich besonders gefreut. Ja, und toll ist auch der Roman von Martina Hefter, Guten Morgen, hey, guten Morgen, wie geht's? Den habe ich auch erst kürzlich selber rezensiert und muss sagen, der steht absolut zu Recht auf dieser Liste, denn er beschreibt unglaublich sensibel die Situation einer Frau, die mit einem schwerkranken Mann unter einem Dach lebt und ihn nach wie vor über alles liebt, aber irgendwie versucht, ihre kleinen Fluchten zu finden. Also auch absolut zu Recht auf dieser Liste.
Und bei dir, Carsten, was hast du so entdeckt?
Ich habe entdeckt, also überhaupt die Männer schwächeln, das sieht man. Also in dieser Geschichte gibt es einen kranken Mann, dann gibt es Doris Wirth, Findet mich, heißt ihr Roman. Das ist, erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich in der Erde vergräbt, der geht in den Wald, der ist Mitte 50, kommt irgendwie nicht mehr richtig mit seinem Leben zurecht, ist bis dahin ein unauffälliges Familienleben geführt und plötzlich dreht der völlig ab und vergräbt sich und gibt seinen Personalausweis, schmeißt da weg. Also im Grunde, man könnte von einer Psychose reden, aber es ist die Krise eines Mannes. Und die taucht auch wieder auf in diesem Kaleta-Roman, von dem ich erzählt habe. Das ist auch ein entkräfteter Mann mit Schlafstörungen, der in irgendein mysteriöses Spa sich zurückzieht, da auf einen seltsamen Doktor trifft und mit dem dann irgendwie seine Vergangenheit erkundet. Also das finde ich interessant, die starken Frauen, die diese Geschichten schreiben und die ja schlappen Männer.
Genau, dieser Timon Kaleta, der war auch bei uns zu Gast. Ich kann mich erinnern, es wurde so ein kleines Zauberberg-Gespräch, ne? Weil dieses Spa da eben so ein bisschen an den Thomas Manns Roman angelegt ist. Mir hat gut gefallen jetzt, dass Stefanie Sargnagel drauf stand, die wunderbare österreichische, coole Autorin mit ihrem Roman Iowa. Wir hatten sie auch im Gespräch letztes Jahr und das war so ein herrliches Buch über so einen Besuch. Ein Stipendium hat sie in Iowa, in irgendeinem verlassenen Universitätsstädtchen und was sie da so erlebt, das ist einfach köstlich. Nora Bosson steht drauf, die hören wir nachher noch ausführlich im Gespräch. Wir hatten gestern mit ihr gesprochen, konnten natürlich nicht wissen, dass sie jetzt auf dieser Longlist steht. Wie hat sie eurer Meinung nach insgesamt entschieden, Stefanie Karsten, diese Jury? Sind das tatsächlich die besten 20 deutschsprachigen Romane der Zeit? Man vermisst ja dann doch immer wieder welche, ne?
Also du hast ja gerade schon Stefanie Sargnagel erwähnt und ich würde sagen, die tut dieser Liste sehr gut, weil sie eben auch eine Menge Humor da reinbringt. Denn diese Liste ist nicht gerade von Humor getragen. Es sind sehr viele sehr ernsthafte Geschichten, tiefe Auseinandersetzungen psychischer und historischer, wie auch immer, Art. Und insofern freue ich mich auch über einen solchen Titel. Insgesamt ist es ja wirklich immer wahnsinnig schwer zu sagen, sind es wirklich die 20 besten Romane bei diesen unendlich vielen Neuerscheinungen. Also was ich vielleicht ein bisschen vermisse, ist, dass ich glaube, es sind schon vor allem Titel aus den großen Verlagen. Also so diese kleinen unabhängigen Verlage sind diesmal, glaube ich, ein bisschen zu kurz gekommen. Und was vielleicht dann auch kritisiert werden wird, es ist jetzt nicht so, es ist nicht so diverse in dem Sinne, dass jetzt da, ja so gut, Ronja Othmann hat zumindest der Vater kommt aus Syrien. Aber sonst, glaube ich, fehlen diese Autoren so ein bisschen. Also zum Beispiel auch der Behzad Karim Khani hat einen neuen Roman geschrieben, war ja sehr gelobt worden für seinen Roman Hund, Wolf, Schakal. Und das wäre zum Beispiel auch ein Buch gewesen, was man draufnehmen hätte können. Aber insgesamt finde ich diese Liste wirklich großartig.
Mhm. Dir geht es genauso, Carsten?
Eigentlich ja, denn die Jury-Sprecherin Natascha Freundl hat in ihrer Vorstellung dieser Liste gesagt, dass es eine Entdeckungsreise durch die deutsche Literatur, die deutschsprachige Literatur gewesen sei. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz. Also ich habe das Gefühl, die Jury ist da wirklich offen gewesen für alles, was ihr begegnet. Ob jetzt große oder kleine Verlage, der Geparden Verlag aus Zürich ist dabei, ist ein kleiner Verlag, der österreichische Droschel Verlag ist dabei. Also das taucht schon auf, aber es ist eine große Vielfalt erzählerischer Möglichkeiten. Autofiktionales, poetische Selbstvergewisserungen und eben historisch-politische Romane, wo man, und das finde ich auch interessant, in die Vergangenheit geht, um gegebenenfalls die Gegenwart besser verstehen zu können. Also Clemens Meyer, Ronja Othmann auch, Nora Bosson, die über Magda Goebbels und die Zeit schreibt. Es geht aber eigentlich um Demokratie und Faschismus. Oder eben auch Ulla Lenze, die zurückgeht in
Belitzer Heilanstalten.
Es geht da um Okkultismus, was für eine Faszination gegenüber Wissenschaft. Das ist auch ein Thema, was uns heute beschäftigt. Finde ich interessant, dass die Autoren sozusagen zurückgehen, um etwas über unsere Gegenwart zu erzählen.
Ja, Carsten, du hast gerade Clemens Meyer auch schon erwähnt und den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, diesen unglaublichen Brocken. Das sind ja wirklich 1000 Seiten und ich habe leider erst angefangen, den Roman zu lesen, aber ich glaube, wenn ich jetzt schon mal so weit gehen kann, der hat auf jeden Fall sehr gute Chancen, auf der Shortlist zu landen. Das ist auch eben, weil du auch gerade sagtest, diese Reise in die Vergangenheit und Clemens Meyer hat wirklich, der schlägt den Bogen vom Zweiten Weltkrieg über den Jugoslawienkrieg bis in die Gegenwart. Es kommt die DDR-Geschichte vor, es kommen die Nationalsozialisten vor, also es kommt die rechte Bewegung vor und er hat einen irren Stil. Der ist so zynisch, so lustig, so unglaublich, stimmt. Also wenn ich vorhin den Humor vermisste, also bei Clemens Meyer findet man ihn auch.
Maren Kames auch mit ihrer Hasenprosa. Ja? Also wo immer so ein Hase durch die Geschichten sich zieht, also jetzt, auch eine lustige Geschichte.
Jetzt kommen gleich die Favoriten. Ja genau, im September sprechen wir uns wieder, ihr zwei. Vielen Dank euch erstmal, Carsten Huck, Stefanie von Oppen, über die Longlist des Deutschen Buchpreises 2024. Im September dann eben die Shortlist mit den 6 Finalisten. Am Tag vor der Buchmesse wird dann der Gewinner oder die Gewinnerin gekürt. Die Liste jetzt mit den 20 Titeln, die finden Sie auch später auf unserer Website.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich bin einfach ein passionierter Freund der Literatur.
Er war einer der großen Verlegerpersönlichkeiten im deutschsprachigen Literaturbetrieb, Siegfried Unseld. 1952 trat er in den Suhrkamp Verlag ein und leitete die Geschicke des Hauses bis zu seinem Tod 2002. Mit Büchern von literarischer und politischer Relevanz schuf er die sogenannte Suhrkamp-Kultur. In Berlin wird morgen an Siegfried Unseld erinnert, der vor 100 Jahren geboren wurde.
Bei mir war überhaupt nichts geplant. Es war überhaupt nichts vorgesehen. Nie wollte ich als Lebensplan Verleger werden. Ich wusste auch gar nicht, was Verleger ist und Lektor eigentlich auch nicht.
Zum 100. Geburtstag von Siegfried Unseld, seine Briefe, eine Zeitschrift zum Unternehmen Unselt und Gespräche über den Verleger. All das morgen um 19.30 Uhr im Literarischen Kolloquium in Berlin. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, so Immanuel Kant, der vor 300 Jahren in Königsberg im damaligen Ostpreußen geboren wurde. Deshalb widmet ihm das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg eine Ausstellung. Nicht der Philosoph, sondern der Mensch steht hier im Zentrum. Kant als guter Schüler, als geselliger Student.
Kant hat als Student schon und auch später Billard gespielt. Hat in der Studienzeit auch mit Billardspielen sein Studium finanziert,
sagt Tim Kunze, Kurator der Ausstellung. Kant war ein unermüdlicher Spaziergänger, sein Spazierstock ist zu sehen. Und auch ein paar Haare, die tatsächlich vom Kopf des Aufklärers stammen sollen.
Nach Kants Tod gab es sehr viele dieser Haare, die im Umlauf waren. Der Betreuer hat in seiner Biografie geschrieben, es gab so viele, die hätten gar nicht auf Kants Kopf gepasst. Und bei diesen Haaren kann man das über die Jahrhunderte tatsächlich belegen, dass es immer kantische Haare waren.
Kant 300, ein Leben in Königsberg. Bis zum 13. Oktober ist die Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg zu sehen. Ein Wunderkind. Carson McCullers wird 1940 zum Star der New Yorker Literaturszene. Sie ist erst 23 und hat schon einen Welterfolg gelandet. Das Herz ist ein einsamer Jäger, heißt er. Und so heißt auch die Doku über sie, die jetzt auf Arte zu sehen ist und ihr Leben nachzeichnet.
Ich war genauso ein Kind. Eines dieser unbeaufsichtigten Kinder, die sich in Banden herumtreiben und in Schwierigkeiten geraten. Das war mein Leben. Ich hatte das Gefühl, dass sie diese Welten nicht nur beschrieb, sondern sie wirklich zum Leben erweckte, dass ich sie wiedererkannte.
Neben Statements, zum Beispiel von der Sängerin Suzanne Vega, ist Carson McCullers, die schwer krank schon mit 50 Jahren starb, auch immer wieder in einem Interview zu sehen. Nach jeder Antwort lächelt sie charmant ihre Gesprächspartnerin an.
Well, I think sometimes yes. I'm very wildly happy, especially when it goes well. But when it goes badly and I'm blocked, I'm wildly unhappy. But usually I'm just...
Das Herz ist ein einsamer Jäger. Der Film von Claudia Müller ist jetzt auf Arte zu sehen.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Die Schriftstellerin Nora Bosson gilt als eine der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Autorinnen, als kluger politischer Kopf auch. Mit Bundeskanzler Scholz saß sie schon auf der Bühne und immer wieder ziehen Politik und Zeitgeschichte in ihre Romane und Gedichte. Die höchsten Preise hat sie dafür bekommen und viel Aufmerksamkeit und Neugier hat schon ja ihre jüngste literarische Tat erzeugt. Allein der Titel hat mich jedenfalls sofort elektrisiert, Reichskanzlerplatz. Und eben in diesen Minuten haben wir erfahren, dass der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Jetzt war Nora Bosson gestern bei uns und wir konnten das also nicht wissen. Und meine erste Frage an sie war erstmal ganz harmlos, wo er denn genau lag in Berlin, der Reichskanzlerplatz.
Der liegt heute am Theodor-Heuss-Platz, wurde mehrmals umbenannt. Also kurz nach Januarwahl 33 wurde er schon in Adolf-Hitler-Platz umbenannt, womit das Regime den Ewigkeitsanspruch schon mal zementiert hat. Normalerweise macht man sowas ja eher, wenn Menschen bereits abgelebt haben. Also einen Olaf-Scholz-Platz würde man jetzt nicht zwei Monate nach der Wahl sofort irgendwo hinhängen. Und blieb dann allerdings, das ist ganz erstaunlich, noch nach Ende des Zweiten Weltkriegs einige Zeit Adolf-Hitler-Platz. Dann wurde er wieder in Reichskanzlerplatz umbenannt und jetzt heißt er eben so, wie er heißt, Theodor-Heuss-Platz, direkt beim RBB-Sendestudio.
Und am Ende der 1920er Jahre wohnt nun dort eine junge Frau. Sie ist noch keine 30, geschieden, in luxuriösen Verhältnissen mit Dienstboten. Magda Quandt heißt sie, der dann ein aufstrebender Politiker verfällt namens Josef Goebbels. Ich muss gestehen, Frau Bosson, dass ich trotz zig Lektüren zum Nationalsozialismus und seinen gespenstischen Granden anscheinend ständig überlesen hatte, woher diese Magda Goebbels kam. Ich hatte sie immer abgespeichert, so unter den bekannten Stichworten fanatische Nationalsozialistin, Hitlerverehrerin, die am Ende ihre 6 Kinder umbringt. Was hat sie jetzt gereizt, fasziniert, will man in diesem mörderischen Zusammenhang eigentlich nicht sagen, an dieser Figur, ihre Geschichte, die ganz wesentlich für ihren Roman ist?
Ich glaube ein bisschen das, was Sie gerade zusammengefasst haben, dass wir immer über die Männer, die männlichen Täter dieser Zeit reden und gesprochen haben und gelesen haben. Aber es gab natürlich auch weibliche Täterinnen. Und da ist Magda Goebbels natürlich eine der herausragenden. In ihrem Fanatismus, in ihrer Bosartigkeit. Der Mord an ihren Kindern ist etwas, was, glaube ich, die meisten über sie wissen. Es ist absolut abscheulich. Was aber mindestens genauso abscheulich ist, ist ihre Mittäterschaft an der Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten. Sie war ja nicht einfach nur sozusagen ein Opfer der Inszenierung, sondern sie war mit vollem Wissen, sie war auch eine kluge Frau, Klugheit schützt ja vor Bosheit nicht, die mit vollem Wissen die Inszenierung mitgemacht hat, Hitler sozusagen die First Lady gegeben hat, die dieses Vorzeigemutterideal inszeniert hat, mitinszeniert hat. Also das fällt manchmal unter den Tisch, wenn man nur an ihre private Tat, so abscheulich sie ist, denkt. Aber ich glaube, man muss sie eben auch als politische Akteurin sehen.
Man muss aber betonen, es wird kein biografischer Magda Goebbels-Roman jetzt. Sie ist eher so das symbolische Zentrum. So. Die Hauptfigur, der Erzähler auch, ist ein ebenfalls junger Mann. Hans Kesselbach, er ist ebenfalls an eine historische Gestalt angelehnt. Wer ist das?
Hans Kesselbach ist ein junger Mann, der aus einer Militärfamilie kommt. Er wird Diplomat, so viel kann man schon sagen, zu dem Zeitpunkt, zu dem er Magda Quandt kennenlernt, ist er noch ein junger Schuljunge, der sich in eine weitere nicht unwichtige historische Figur verliebt, nämlich Helmut Quandt. Das ist der ältere Sohn von Günther Quandt. Wir kennen heute beispielsweise Stefan Quandt, den BMW-Erben. Das ist alles eine Familie, eine Linie. Und in diesen Jungen verliebt sich Hans Kesselbach. Das ist natürlich in einer Zeit, in der Homosexualität noch deutlich weniger als heutzutage gotiert wird, sondern im wahrsten Sinne verfolgt wird und penalisiert wird, ein sehr großes Problem für diesen Jungen. Mit Scham behaftet, mit Angst und natürlich auch mit dem Wissen, er wird diese Liebe nie ausleben können. Und so hält er sich an Magda Quandt, an diese Stiefmutter. Also da laufen verschiedene historische Ebenen ineinander. Hans Kesselbach habe ich fiktiv hinzugefügt. Es gab aber tatsächlich diesen jungen Liebhaber. Ich fülle ihn mit einer Biografie an, die für mich sehr vielsagend ist für die damalige Zeit mit dem Hintergrund. Und ja, so setzt sich, glaube ich, ein vielschichtiges Panorama zusammen.
Die Liebesaffäre, die ist historisch belegt, aber wie gesagt, sie geben ihrem Hans eine eigene Geschichte. Er wird Jurist, arbeitet dann im NS-Wirtschaftsministerium, später im diplomatischen Dienst, halbwegs sicher dann in Rom. Er ist aber nicht nur wegen seiner Homosexualität, die für ihn jetzt sehr lebensgefährlich ist, sondern auch von seinem Geist her schon gegen die Nazis eingestellt. Doch er duckt sich weg, hält sich unter dem Radar. Er ist so der typische Opportunist, der sich arrangiert. Und das scheint mir ein ganz wesentliches Ziel oder Movens ihres Romans zu sein, so dieses Verhalten zu zeigen in dieser Zeit.
Also er ist für mich ein Mitläufer, er ist ganz sicher kein Held. Er ist aber natürlich auch keiner der Haupttäter. Und mir war es wichtig zu zeigen, wie jemand in so einer Zeit aus einer Mischung aus tatsächlicher Angst aufgrund der möglichen Verfolgung, aber auch aus Feigheit, das wird, was er wird. Und für mich ist er deshalb ein wichtiger Charakter, weil ich glaube, wir uns, wenn wir uns mit dieser Zeit ehrlich auseinandersetzen, schon wahrscheinlich eingestehen müssen, dass die wenigsten von uns Sophie Scholl geworden wären. Denn ich halte unsere Generation nicht für wesentlich besser als vorgehende Generationen. Und wäre es so leicht, Sophie Scholl zu werden, dann wäre die Geschichte anders ausgegangen. Und diese Konfrontation mit diesem Mittelmäßigen, mit diesem auch mittelmäßig, er ist auch nicht übermäßig böse. Er ist jemand, der wegschaut, der Dinge nicht wahrhaben will. Es gibt später im Verlauf des Romans Szenen, wo uns, glaube ich, wirklich der Atem stockt, weil man wirklich in die absoluten Verbrechen der Nationalsozialisten hineinschaut. Und da gibt es Situationen, wo man ihn schütteln will, wo man ihn rausschreien und rausreißen will. Und gleichzeitig wünsche ich mir einfach von Leserinnen und Lesern, dass sie das reflektieren. Er ist nicht ein Vorbild, aber er ist jemand, der uns, glaube ich, zur Selbstreflexion anregt.
Und diesen, ja, Überlebensopportunismus, kann man es ja auch vielleicht nennen, den grundieren Sie noch so mit so einer geradezu ja schiefen Lust am Untergang, würde ich es nennen. Weniges wollen wir so sehr wie betrogen werden, heißt es an einer Stelle. Oder der Blick in den Abgrund, der uns entsetzt und dem wir uns deshalb umso hemmungsloser hingeben. Diese Sätze habe ich mir extra rausgeschrieben. Ich habe sie dann sogar eigentlich so ein bisschen auf Magda Goebbels übertragen, weil man vielleicht ihrem Fanatismus vielleicht auch so ein bisschen näher auf die Spur kommen kann. Weil Sie sagten selber, sie war eine kluge Frau und sie muss eigentlich doch auch irgendwann gemerkt haben, dass es wirklich in den Untergang führt, in die Vernichtung.
Ja, auf ganz vielen Ebenen. Sie war jemand, die natürlich auch sich politisch immer hat informieren lassen von ihrem Mann. Sie saß nicht einfach nur zu Hause, sondern sie hat stetig mit Joseph Goebbels geredet über das, was passiert ist. Was man bei ihr auch noch erwähnen muss, ist, dass sie als Jugendliche einen jüdischen Stiefvater hatte, mit dem sie auch ein tatsächlich herzliches Verhältnis hat. Ihre erste Jugendliebe war ein junger jüdischer Mann, der dann später nach Palästina gegangen ist und dort in einer sozialistisch-zionistischen Bewegung politisch aktiv wurde. Also sie hat eigentlich zum Judentum ein gutes Verhältnis gehabt. Und umso, ich möchte wirklich sagen, perverser ist es, dass sie sich dann so sehr dem fanatischen Antisemitismus hingegeben hat. Und ich habe sie als eine Frau mit einer so immensen inneren Leere und gleichzeitig einem so immensen Wunsch nach Großartigkeit, also dieser grandiose Narzissmus, der sich nur noch in Größenwahn erschöpfen kann, gelesen, dass sie sich an diese Männer festgeklammert hat und die wusste, dass wenn sie loslässt, fällt sie in ein so tiefes Loch, das keinen Boden mehr hat. Dennoch hätte sie es tun müssen, denn das Dabeibleiben hat sie vor diesem Loch nicht bewahrt und sie hat nur sehr viele andere Menschen mit hineingerissen. Also eine absolut selbstsüchtige Person, das kann man, glaube ich, so sagen, die in diesem Wunsch nach absoluter Geltung sich in diesen Fanatismus, koste es, was es wolle, immer tiefer hineinbegeben hat.
Wenn man Ihre Bücher kennt, Frau Bosson, dann steht dieser Reichskanzlerplatz jetzt doch schon in einer kleinen historischen Reihe. Vor 15 Jahren schon, 2005, haben Sie im Roman Webers Protokoll einen deutschen Diplomaten in Rom während des Zweiten Weltkriegs gezeichnet. Damals gab es auch einen strammen NS-Mann dort, Palmer, der jetzt wieder auftaucht. In einem weiteren Roman haben Sie den berühmten italienischen Intellektuellen Antonio Gramsci in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt dieser Reichskanzlerplatz. Sie scheinen immer mehr Geschmack zu finden an dieser Form des historischen Romans, obwohl man, glaube ich, ein Anführungszeichen dazu setzen muss.
Es ist natürlich eine Zeit, die mich, seit ich Schülerin war, Mittelstufe, Oberstufe, beschäftigt hat. Und diese Beschäftigung hat mich nie losgelassen. Im Studium habe ich mich viel damit beschäftigt, überhaupt die Frage nach dem Bösen ist etwas, was mich immer weiter umtreibt, worüber ich meine Magisterarbeit geschrieben habe. Dieser Palmer, diese fiktive Figur, hat ein reales Vorbild, ist tatsächlich der erste Biograf von Magda Goebbels gewesen, Hans-Otto Meissner, der genau in dieser Position saß, also Mailänder Konsulat, und dann in der Nachkriegszeit eine sehr apologetische Magda Goebbels Biografie schrieb. Tatsächlich war für mich dieses Wiederauftreten von Weber und Palmer schon gesetzt und dann beschäftigte ich mich nochmal mit diesem historischen Vorbild von Palmer und merkte, interessant, plötzlich überschneiden sich hier schon wieder die historischen Fäden oder binden sich zusammen.
Auf einen Satz möchte ich Sie noch ansprechen, weil man dabei sofort an unsere Gegenwart in Deutschland denkt. Da lassen Sie Otto Braun, den letzten Reichskanzler von Hitler, sagen: Die Deutschen haben die Demokratie so schnell vergessen wie eine Vokabel aus der Schulzeit. Ob er das jetzt so gesagt hat, ist egal an dieser Stelle, aber Sie haben es sicher mit Bedacht formuliert.
Ja, das ist ja die große Tragik, die mit solchen Leuten wie Otto Braun aufgezeigt werden kann. Jemand, der sich für die Weimarer Demokratie eingesetzt hat, der dann ins Exil gegangen ist, sehr früh. Er wurde ausgelacht, er wurde beschimpft auch dafür, dass er so früh, nämlich direkt nach Hitlers Wahlsieg, ins Exil gegangen ist, der aber selbst auch noch relativ naiv dachte, er würde weiter zum Beispiel seine Bezüge bekommen und dann sehr verarmt in der Schweiz gelebt hat und zusammen mit Josef Wirth versucht hat, ein demokratisches Programm für Nachkriegsdeutschland zu verfassen. Und diese Leichtfertigkeit, mit der Demokratie erst verspielt wurde und dann in den absoluten Abgrund hineinrutschte, das ist, glaube ich, etwas, was man an solchen Personen sieht, was man auch an der Trauer, die solche Personen um sich tragen, sieht und die wir uns, glaube ich, ja, vor Augen halten sollten.
Danke Ihnen, Frau Bussong, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.
Und Reichskanzlerplatz, der neue Roman von Nora Bussong, ist jetzt im Surkamp Verlag erschienen. Und er steht aktuell auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2024. Wir hatten dieses Gespräch mit Nora Bussong gestern aufgezeichnet. Glückwunsch an Sie jetzt nachträglich. Lesart, in der wir gestern eine Sommerreihe gestartet haben über die Bibliotheken der Zukunft. Immer mehr streifen die Häuser ja ihren Ruf von staubiger Stille ab, werden zu kurzweiligen Kulturlandschaften und so auch längst im norwegischen Oslo, in der Deichmanbjørvika, der Hauptstadtbibliothek, wo es richtig bunt und gar nicht leise zugeht. Es wird genäht, gelötet, Musik gemacht, moderiert. Unsere Korrespondentin Sigrid Harms hat sich zeigen lassen, wie dieses Konzept funktioniert.
Siehst du, ich habe eine Bibliothek vor 40 Jahren.
Wer vor 40 Jahren das letzte Mal in einer Bibliothek war, wird überrascht sein, wenn er hier zur Tür reinkommt, sagt Merit Elin, die Chefin der Deichmann-Bibliothek Bjørvika im Zentrum von Oslo. Anstelle von abgedunkelten Räumen mit vollgestopften Bücherregalen wird der Besucher beim Eintritt in den gläsernen Bau von einem Meer an Tageslicht umspült. Wenn du im Eingangsbereich stehst und nach oben schaust, kannst du den Himmel sehen. Dies ist ein spektakuläres Gebäude, das wie ein großer offener Raum gestaltet ist. Die Glasfassade lässt nicht nur das natürliche Tageslicht durch die 6 Etagen fluten, es gewährt gleichzeitig den Blick nach draußen. Auf den Fjord, die Oper, die Straßen, Menschen, Geschäftigkeit. Insgesamt 26 Bibliotheken gibt es in Oslo mit seinen 700.000 Einwohnern. Doch der Bau des norwegischen Architekturbüros Lundhagen im Zentrum ist das Herzstück, die Hauptbibliothek. Deichmanbjørvika solle zum Wohnzimmer der Osloer werden, hieß es bei der Eröffnung vor 4 Jahren. Und das ist gelungen. In den unteren Etagen hören Kinder gespannt zu, wie Mitarbeiter Geschichten vorlesen. Eine Schulklasse spielt Mario Kart, eine Familie schaut einen Film, während andere in gemütlichen Sesseln eine Zeitung lesen. Die Konkurrenz um Aufmerksamkeit sei groß geworden, sagt die Bibliothekschefin. Deshalb reiche es nicht mehr aus, nur Bücher auszuleihen. Viele verbringen heute mehr Zeit am Handy oder mit einer Serie. Aber unser großer Vorteil ist, dass wir Treffpunkte schaffen. Hier bekommt man viel Inhalt, ohne dass es etwas kostet. Und man kann mit Menschen zusammen sein. 2,3 Millionen besuchten die Bibliothek im Osloer Zentrum im letzten Jahr. Tendenz steigend. Ein Grund ist das erweiterte Angebot. Das norwegische Bibliotheksgesetz von 2014 schreibt nämlich vor, dass Bibliotheken auch Wissen vermitteln sollen. Das hat zu einem großen Wandel geführt. Rund 10.000 Veranstaltungen gibt es inzwischen jedes Jahr in den Bibliotheken der Stadt. Die lebhafteste Abteilung in der Deichmanbjørvika ist die Kinderabteilung. Die Bücherregale befinden sich auf Augenhöhe der Kinder und es gibt gepolsterte Nischen, in die sie hineinkrabbeln können. Hier pulsiert es vor Aktivität. An normalen Tagen kommen bis zu 8 Schulklassen und Kindergärten zu Besuch, erzählt Bergljot Kaslegor, die die Abteilung leitet. Für die gibt es ein extra geschneidertes Programm aus Vorlesen, Basteln und auch Essen ist erlaubt. Selbst die Allerkleinsten sind willkommen. Frederik Fries-Quikstad sitzt mit seinen Töchtern an einem Tisch. Keine von beiden kann lesen, aber meine Älteste wollte so gerne die Bibliothek. Sie möchte immer wieder hierher kommen. Der Lärmpegel ist beträchtlich, doch schon eine Etage höher hört man nichts mehr davon. Die Decke ist geschachtelt und besteht aus Waben, die die Geräusche dämpfen, erklärt Bibliothekschefin Lien, bevor sie die schmale Rolltreppe in die 2. Etage nimmt. In dieser Etage passiert am meisten, sagt sie.
Da den liten Kino.
Hier haben wir ein kleines Kino, einen Gaming-Raum, eine Musikbühne, DJ-Station und ein Podcast-Studio. Wir haben Plattenspieler, Noten, Zeichentrickserien und die Volkswerkstatt.
Oder eine Volkswerkstatt.
In der Volkswerkstatt arbeiten keine Bibliothekare. August Woldenskara ist ausgebildeter Animateur und er hilft Besuchern mit ihren Projekten. Die Volkswerkstatt ist ein Ort, an dem die Besucher ihre eigenen Pläne verwirklichen können. Man kann löten, wir haben 3D-Drucker, Laserschneider und Nähmaschinen. Vor allem die Nähstationen sind gut besetzt. Gustav Haug beugt sich über ein paar grüne Gardinen, die er kürzen will. Sie haben gute Nähmaschinen hier, sowas habe ich nicht zu Hause. Man braucht ja eine gewisse Größe für so eine Arbeit. Die Mitarbeiter stehen bereit, wenn jemand Hilfe braucht. Für besonders Interessierte werden Kurse angeboten, in denen man lernen kann, die Maschinen zu bedienen. Wer nicht so lange warten will, findet in der Nähabteilung die entsprechenden Bücher. Denn Bücher spielen immer noch die Hauptrolle. Vor allem in den beiden oberen Etagen. Hier sitzen Studenten konzentriert über Fachliteratur. Die vielen Veranstaltungen führen dazu, dass auch mehr Bücher ausgeliehen werden, sagt Merete Lien. Nicht nur in Bjørvika, auch in den anderen Bibliotheken der Stadt. Sie seien zu öffentlichen Räumen geworden, in denen sich alle willkommen fühlten. Weil sich alle Typen von Menschen hier treffen, sind sie ein integrierendes Element und schaffen Zugehörigkeit. Es ginge darum, leicht zugänglich zu sein. Man müsse ja nicht gleich mit Shakespeare winken.
Das Wohnzimmer der Osloer, die Deichmann-Bibliothek Bjørvika. Eine weitere Station unserer Sommerreihe über die Bibliothek der Zukunft. Übermorgen mehr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Kinderbuch wollen wir uns jetzt noch anschauen. Ein Buch, das von einer Kindheit in der ehemaligen DDR erzählt. Dort ist die Autorin und Illustratorin Gerda Reit aufgewachsen und dort spielt auch Wie ein Vogel, so der Titel. Unsere Kritiker im Studio ist Silvia Schwab. Guten Tag.
Guten Morgen.
Gerade erschienen und jetzt schon preisgekrönt zum Kinderbuch des Monats erklärt von der Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Das sind schöne Lorbeeren gleich für diesen Vogel. Zu Recht, Frau Schwab?
Ja, das würde ich sagen, auf jeden Fall. Gerda Reit erzählt in Episoden locker und auch scheinbar beiläufig eine Kindheitsgeschichte und man erfährt, es ist ihre eigene. Und nun erzählen wir ja alle gerne was von früher, je älter wir sind übrigens umso lieber. Und wir meinen dann ja vielleicht auch, das sei eigentlich ganz einfach, gerade Kindern etwas von früher zu erzählen. Aber dieses schmale Buch zeigt, dass dem nicht so ist. Es ist so konzentriert, so pointiert und auch hintergründig erzählt, wie das eben doch nur versierte Autoren oder Autorinnen können. Und die kräftigen und sehr ausdrucksstarken Zeichnungen, die hauchen dieser Geschichte dann auch nochmal Leben ein, Buntheit und übrigens auch natürlich ganz konkrete Anschauungen.
Und der Titel jetzt ist nicht nur metaphorisch wie ein Vogel, sondern ein Vögelchen spielt tatsächlich eine Rolle, ne?
Na, ganz viele Vögelchen. Also das ist eine Geschichte, in der Vögel, kann man sagen, die Hauptrolle spielen. Und das kommt so, schon der Vater der Ich-Erzählerin ist ein Vogelliebhaber und der geht dann mit seiner Tochter in den Wald, zeigt ihr die Vögel, zeigt ihr die Federn, erklärt alles Mögliche über das Leben der Vögel. Und die Tochter hat dann in ihrer Kindheit selbst Vögel. Oder sie hütet den Vogel der Freundin. Oder sie darf bei der Oma einen Vogel pflegen. Also Vögel spielen eine große Rolle. Und das auch, weil dieses Kind ja die Schönheit der Vögel bewundert, die Klugheit, die Schutzbedürftigkeit und dann eben auch diese Freiheit. Denn die Vögel kommen und sie fliegen auch mal weg und dann über die Mauer.
Das heißt, wenn man es überträgt, ist es auch eine politische Geschichte von Freiheit und Unfreiheit, also der Vogel im Käfig oder so, oder eben die Vögel, die keine Grenzen kennen?
Ja, ich würde sagen, so können und werden es mit Sicherheit Erwachsene auch lesen, Kinder natürlich eher weniger. Und darin liegt natürlich auch die Qualität dieses Buches. Es wird diese kleine Kinderwelt mit den Vögeln gezeigt. Dann mit Schwarz-Weiß-Fotos heißt es einmal Kachelöfen, Telefon mit Wählscheibe. Aber dahinter erscheint dann doch der große Ost-West-Konflikt, die politische Welt, die Oma, die in den Westen fahren darf, aber die Kinder eben nicht, der Fahnenappell, der Weltfriedenstag und ja, eine Freundin, die aus dem Urlaub nicht zurückkehrt. Das werden Kinder so nicht aufschlüsseln, aber Erwachsene lesen da schon auch eine kleine West-Ost-Geschichte.
Aber das heißt, diese Geschichte wird ja nun auch für ein Publikum erzählt, für das diese alte Zeit der DDR schon ja prähistorisch wirken muss, vielleicht sogar schon für die Eltern der kleinen Leserinnen und Leser. Wie berücksichtigt Gerda Reit das? Muss ja, oder? Muss ja.
Ja, das ist natürlich schon eine interessante Frage. Es stimmt, die DDR ist für die heute 40-Jährigen eigentlich, oder zumindest die, die hier im Westen aufgewachsen sind, eigentlich gar keine richtige Vorstellung mehr. Aber wissen Sie, es geht einem ja auch mit anderen Themen von Kinderbüchern so. Also wenn Sie Bücher lesen über Kinder, die auf der Flucht sind oder die keine Eltern haben, das sind ja auch Themen, die Kindern erklärt werden müssen. Und eine Erklärung bedarf es sicherlich, wenn die Kinder alt genug sind, zu diesem Buch auch ihre Fragen zu stellen. Und gerade die Bilder, übrigens, das muss man dann eben sagen, erklären natürlich auch vieles, indem sie vieles sichtbar machen, was der Text vielleicht gar nicht anspricht.
Das Buch erscheint in der Reihe Wir Kinder von früher. Was ist denn das für eine Reihe?
Ja, das ist eine sehr schöne neue Reihe, die jetzt zum Herbst sind zwei erste Bücher erschienen. Die haben halt dieselbe Aufmachung. Das andere ist von Daniela Kuhlert. Und der Klett Kinderbuchverlag hat mir auch bestätigt, dass im kommenden Frühjahr wahrscheinlich schon zwei weitere Titel folgen werden. Inspiriert wurde diese Reihe durch ein Buch, das schon 2011 bei Klett erschienen ist. Das war ein Fotobuch. Das hieß Wir Kinder von früher von Karl-Heinz May und Herbert Günther. Und das hat sehr schöne, leicht nostalgische Fotos enthalten aus der Nachkriegszeit. Das ist leider vergriffen. Ich schätze mal, die neue Reihe soll da so ein bisschen den Anschluss finden. Und ich finde, man kann gespannt sein darauf, denn diese beiden Bücher sind wirklich von echten Kinderbuchprofis gemacht und illustriert und man hat einfach Spaß dran.
Wie ein Vogel. Das Kinderbuch von Gerda Reit aus der Reihe Wir Kinder von früher. Jetzt im Klett Kinderbuch erschienen. 88 Seiten kosten 16 Euro. Silvia Schwab hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Lesen, hören Sie dies alles in Ruhe nach unter www.deutschlandfunkkultur.de.